Willkommen bei Letzte Reihe, dem Podcast an der Vosbos Bad Tölz. Kein Unterricht, kein Druck, nur echte Gespräche. Folge 41, die Cheffolge. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast, einem ganz besonderen Interview. Heute bei uns zu Gast in der letzten Reihe ist unser Schulleiter, der Andreas Stephan. Servus, Andi.
Habe dir, Markus. Danke für die Einladung. Freue mich sehr.
Ja, ich mich erst. Wir reden ja öfters miteinander. In den letzten 20, 25 Jahren hat sich das ein oder andere Gespräch ergeben. Wenn wir das jetzt alles wiederholen, was wir da besprochen haben, wären wir nicht fertig. Aber zunächst einmal müssen wir sagen, du gehst von der Schule nach diesem Schuljahr. Fühlst du dich gut dabei?
Absolut toll. Ich freue mich richtig, dass ich jetzt mein Berufsleben schön langsam beenden darf.
Ja, ist schon ein Rieseneinschnitt eigentlich, auch für uns als Schule natürlich. Wie lange warst du jetzt genau Schulleiter? Wie viele Jahre sind es ungefähr, die da zusammengekommen sind?
Ja, knapp 10. Ja, schon 10, ja, ungefähr.
Das ist schon eine prägende Zeit. Also auch verflogen. Also kennt ihr zu Hause auch die Zeiten? Es fliegt immer so durch. Wir sind jetzt gerade mitten der Abschlussprüfungen. Ich kann mich noch ans letzte Jahr erinnern. Und heute atmet die Schule so ein bisschen durch, weil morgen ist dann der letzte Schultag vor dem Pfingstferien und auch der letzte Prüfungstag. Dann hast du wahrscheinlich auch deine 30. Abschlussprüfung oder was mitgemacht hier an der Vos, wenn es überhaupt reicht.
Ja, so knapp circa. Ich glaube, ich bin 98 oder 99 hierher gekommen. Ja. Also schon eine lange Zeit.
Gut, wir wollen in dieser Folge heute uns natürlich auch Zeit nehmen. Ist ja ein besonderer Anlass und wir haben jetzt keine Pause, wo wir nach 20 Minuten wieder den Gong hören, sondern wir werden ein bisschen reflektieren. Und Andi, ich wollte natürlich anfangen mit deiner Schulzeit, denn wenn man Lehrer ist und am Ende natürlich auch dann Schulleiter wie bei dir, denkt man immer auch an seine eigene Schulzeit zurück. Und ja, bei mir kommen viele gute Erinnerungen hoch, viele Frechheiten, auch mal ein paar Scherze, die wir uns mit den Lehrern erlaubt haben. Ganz wenig Stress mit den Lehrern, eher so, ah, ich muss noch was lernen. Was sind denn so deine Erinnerungen an deine Schulzeit? War es eine gute Zeit damals? Wo bist du überhaupt auf die Schule gegangen?
Also ich bin in Hausham geboren und dort auch zur Grundschule gegangen und habe dann nach Miesbach ans Gymnasium gewechselt. Und ich erinnere mich gerne an die Schulzeit. Ich war allerdings ein absolut fauler Hund. Deshalb hat auch meine Gymnasialzeit nicht 9, sondern 10 Jahre gedauert.
Oha, wo hat es dich denn da?
In der Jahrgangsstufe 10 mit 5-mal der Note 5.
Nee.
Doch. Mei, das gehört dazu.
Hast du einen Einser auch gehabt? Also 5x5 ist schon,
ja, das war schon
eine Leistung.
War klasse. Ich bin auch immer mit Angst morgens in die Schule gegangen, weil ich nie Hausaufgaben gemacht habe. Mhm. Wirklich nie, habe auch nie gelernt. Ich bin aber super gerne in die Schule gegangen, weil mir das außenrum immer fasziniert hat und Spaß gemacht hat.
Hast du auch Lehrerpersönlichkeiten gehabt, an die du dich heute noch erinnerst? Also bei mir ist so Sozialkunde, Englischlehrer, komischerweise sind das meine Fächer geworden, an denen ich mich immer wieder erinnere, weil der so, ja, so interessant war. Er war jetzt nicht immer nett, aber er war spannend.
Ja, natürlich habe ich das auch, klar. Da erinnere ich mich an einen, der hieß mit Spitznamen Lupo, der Wolf.
Guter Wolf.
Ja, es war sein Familienname. Chemie, Sport. Und da haben wir im Chemieunterricht immer Volkstanz gemacht, weil das ein Hobby
Bitte?
War. Ja, total cool. Total cool. Ein ganz lieber, netter Mensch. Super Lehrer, total empathisch. Ja. Also an den erinnere ich mich wirklich sehr gerne.
Und hat es dann Klick gemacht nach den 5-5ern? Es interessiert mich natürlich schon. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass du durchgefallen bist. Erzählst mir ja vieles, aber das hast du immer verschwiegen. Hat es dann so Klick gemacht, dass du gesagt hast, jetzt muss ich mir echt mehr hinsetzen oder gab es Stress von zu Hause oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, meine Eltern waren nicht beglückt. Das kann man sich ja vorstellen, weil ich habe das ganze Jahr mehr oder weniger geheim gehalten.
Oh, sehr schön.
Ja, es hat dann schon ein bisschen Klick gemacht, insofern als ich mir dachte, nein, jetzt musst du halt ein bisschen mehr tun, um das Abitur zu schaffen, weil das war schon mein Ziel.
Ja.
Und es hat dann ja
hat dann auch
gereicht.
Ja.
Nicht besonders gut, aber es hat gereicht. Also ich fühle mit unseren Schülern immer mit.
Ich auch. Ja, in vielerlei Hinsicht. Jetzt bei den Prüfungen denkt man auch an sein eigenes Abitur und denkt, oh, ich hätte auch keine Lust mehr jetzt nach so vielen Jahren. Aber man muss halt nochmal durch und dann freut man sich ja auch am Ende, muss man sagen. Ja, cool. Okay, also haben wir schon ein bisschen was erfahren über deine Schulzeit in Miesbach, dann am Gymnasium. Jetzt denkt man, du bist dann sofort ins Lehramtsstudium gegangen, davor die Wehrpflicht, war ja in unserem Alter noch nötig oder möglich, hat jetzt dich nicht erwischt damals und du bist dann weitergegangen, aber nicht gleich ins Lehramtsstudium. Das wissen auch wenige hier in der Schule.
Nö, ich wollte nie Lehrer werden.
Was?
Ich wollte nie studieren. Mir hat es nach der Schule einfach gereicht und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann. Also wirklich ganz was anderes und habe dann aber in der Zeit festgestellt, nein, ich möchte weitermachen. Und dann habe ich mir so überlegt, mei, was war denn gut, in Mathe bist du schlecht, also naturwissenschaftlich, richtige Naturwissenschaft, jetzt werden mir meine Chemiekollegen dann nachher schimpfen, geht nicht. Und dann habe ich mich erinnert, dass mir Bio und Chemie immer Spaß gemacht hat in der Schule. Also das waren zwei Fächer, die mich immer interessiert hatten. Und dann habe ich Chemie und Bio studiert und habe mir gedacht, ja, Lehrer wäre eigentlich schon ganz cool und habe halt dann Lehramt für Gymnasien, Biochemie. Mhm. In München studiert.
An der LMU
dann. An der Ludwig-Maximilians-Universität,
ja. Ja, bin ich auch hingegangen. Schöne, also ich gehe da immer noch gern vorbei. Ich kenne andere, die sagen, boah, bloß nicht, viel zu groß, viel zu wuselig. Man kennt niemanden so richtig, anders als in anderen Städten. Wie ging es dir? War das Studium eine schöne Zeit bei dir? Weil viele von meinen Freunden sagen, ey, ich bin so froh, raus gewesen zu sein und endlich zu arbeiten.
Nein, im Gegenteil. Also das hat mir so richtig Spaß gemacht und da wäre ich richtig angegriffen dann. Weil die Ausbildung und die Arbeit in der Bank mir gezeigt haben, das will ich nicht.
Ja.
Und mir aber auch die Augen geöffnet haben, dass wenn man was erreichen will, muss man Gas geben. Und das habe ich dann im Studium auch gemacht und das war eine super tolle Zeit. Und die LMU ist im Bereich Bio und Chemie damals nicht in dem Hauptgebäude gewesen, sondern wir waren über die ganze Stadt verteilt. Ah, okay. Also wir sind überall hingefahren. Chemie war am Hauptbahnhof, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ja. Biologie war zum Teil im Schloss Nymphenburg oder im Botanischen Garten. Und
das war also, ganz woanders.
Ja, also das war wirklich über die ganze Stadt verteilt. Und da habe ich so viele nette Leute kennengelernt. Und nein, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und was ich auch wusste, die Berufsaussichten waren damals nicht gut. Ich muss mich beeilen. Und das hat mir auch die Arbeit vorher gezeigt, wenn du weißt, du musst fertig werden, dann kann man auch in sich selbst Reserven locker machen, an die man vorher gar nicht kannte. Und da habe ich das Studium in der schnellstmöglichen Zeit abgeschlossen, also in 4 Jahren bis zum Staatsexamen.
In 4 Jahren bis zum Staatsexamen?
Weil damals eine neue Regelung kam, der sogenannte Freischuss, wer innerhalb der Regelstudienzeit Staatsexamen machte, durfte, da galt das nicht, da konnte man sagen, ja, ich will es nehmen, die Note, oder man konnte es einfach wiederholen, ohne dass es Wiederholung galt. Und
lässig, okay.
Genau, das war total cool.
Ja, weil 4 Jahre schon sehr schnell, 8 Semester. Also ja, hey. Ich habe hier Kollegen in meiner Fachschaft, die erzählen von mittleren zweistelligen Zahlen an Semestern.
Ja, es hat halt funktioniert, da ist halt alles einfach gelaufen.
Ja. Ja, schön. Und dann kommt natürlich das berühmte Referendariat hinterher. Also ich kann mich an mein Referendariat natürlich auch erinnern und jeder, der hier zuhört und Lehrkraft ist, der kann sich an sein Referendariat erinnern. Das ist so. Nicht immer im positiven Sinne. Jetzt war ich ja selber mal Seminarlehrer und habe versucht, diese Negativität aus dem Referendariat rauszunehmen, weil viele ja mit Ängsten kommen, weil sie sich so exponiert fühlen vom Seminarlehrer, quasi ausgezogen seelisch. Du musst ja alles bloßlegen, wenn du da vorne stehst vor 20, 30 Schülerinnen. Und hinterher sagt einer, ja, aber das war eigentlich richtig schlecht, was sie gemacht haben. Und ja, ich weiß nicht, wie dein Referendariat war. Bei mir war es so, wir waren eine coole Truppe. Wir waren 21 Referendare für alle Fächer zusammen natürlich. Und keiner war aus dem Ort, in Erlangen war ich. Und das war wie so eine Truppe, die sich zusammengefunden hat und jetzt eine Schicksalsgemeinschaft bildet. Ich weiß nicht, wo warst du im Referendariat? Wie war es bei dir?
Bei mir war es ähnlich. Wir waren im 28 und in meiner Kombination Biochemie 7 und wir sind auch aus allen Richtungen gekommen. Ja. Ich war allerdings in München am Max-Planck-Gymnasium.
Ach nee, das ist ja unser Konkurrenzgymnasium gewesen. Ich war am Karls in Pasing und
Max-Planck ist
genau. Gleich im Westbad.
Ja, genau, das ist ja ein Pasing. Genau, und das war eine harte Zeit und ganz anders als heute. Also so wie du gesagt hast, man ist dann wirklich nach den Unterrichtsversuchen zerstört worden. Hm. Also das war nie konstruktive Kritik, sondern immer destruktiv.
Ja, furchtbar.
Das war furchtbare Zeit. Also ich erinnere mich mit Schrecken an dieses eine Jahr, das Jahr dann in den Einsatzschulen, das, man geht ja nach einem halben Jahr raus, genau, und ist dann ein Jahr freigelassen, dann muss man wieder ein halbes Jahr zurück. Das war die allerschlimmste Zeit dann draußen, wo ich dann war, das hat mir gut gefallen. Mhm. Das war richtig schön.
Schon losgelassen worden.
Ja, genau. Da durfte man ausprobieren und konnte machen. Ich war zwar auch an einem schlimmen Gymnasium am Oskar von Miller.
Das ist auch in München.
Ja, Münchner, in der Nähe der Münchner Freiheit. Und da war ja das Klientel, gelinde gesagt, schwierig. Sehr schwierig. Und dann war ich noch im Gymnasium in Wasserburg am Inn. Das war Land, also einfach Stadt, Land hat man da mal gesehen. War schon eine coole Zeit.
Ja.
Ich habe aber auch viel gelernt. Also dadurch, dass es so hart war, durch die Seminarlehrer, ist man halt auch gezwungen gewesen, ja, sich in den Beruf einzuarbeiten, sehr schnell.
Ja, ich kam nach Weißenhorn damals in mein Einsatzjahr. Ich war Februar-Seminar, also Februar bis September, bis August in Erlangen und dann ein Jahr lang in Weißenhorn. Das war eine super Zeit. Ich habe die schwäbische Kehrwoche kennengelernt am Samstag und der Fasching dort, das ist ja irre da in Schwaben, dieser alemannische Fasching mit was für Masken, die rumlaufen, richtig Angst bekommen. Aber dieses Schwäbisch, also erst vom Fränkischen rüber zum Schwäbischen, muss ich sagen, das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber die Leute waren super nett. Nur wenn die Kinder auch so sprechen schon, die denken, wie hieß der Werbespruch von Baden-Württemberg? Wir können nichts außer, wir können kein Deutsch außer, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, war die Werbekampagne vom Land Baden-Württemberg. Wir können nichts außer Deutsch oder sowas. Und naja, weiß man, wie die reden. Okay, dann bist du also eher in München geblieben. Und wenn du jetzt zurückblickst aufs Referendariat und sagst, es war schlimme Zeit zum Teil von der Beurteilung her, ist jetzt eine weite Frage, hast du dabei vielleicht was mitgenommen für deine spätere Zeit, nicht nur als Lehrer, sondern auch, wenn du dann in die Schulleitung gegangen bist, wo du ja auch Beurteilungsgespräche führst und geführt hast in den letzten vielen Jahren. Vielleicht so ein schlechtes Beispiel, das dir gegeben wurde damals, was du dann selber umgedreht hast hier. Also ist es manchmal noch in deinem Bewusstsein gewesen, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt anders behandeln, als ich behandelt wurde?
Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil ich mochte meine Seminarlehrer schon. Insbesondere dann am Ende zu, weil ich schon gemerkt habe, die wollten uns was beibringen und man ist ja bloß ein Jahr unter dem Kuratel der, ja, dieser Ausbildungslehrkräfte und das ist schon, ja, das ist ja ein Lehrer, das ist ja wie ein Lehrberuf. Also das Studium, das man macht, hat mit dem, was man nachher tut, nichts zu tun, aber
das
gar
ist eh Wahnsinn.
Nichts. Ja. Und dieses Umzugehen, Lernen, vor Klassen zu stehen, das ist nicht einfach. Und deshalb bin ich einer im Nachhinein schon dankbar gewesen, dass sie uns so unter Druck gesetzt haben, weil man musste das lernen. Und wenn das lockerer gewesen wäre, ich glaube nicht, dass das dann funktioniert hätte.
Also im Studium, das muss ich nochmal aufgreifen, wir hatten Englisch-Didaktik und da hatte ich wirklich Glück. Da kam eine Professorin aus Düsseldorf oder Dortmund, weiß ich es nicht mehr genau, Friederike Klippel, und die war wirklich auf dem neuesten Stand und hat super Ideen mitgebracht. Und dann hat man einen dazu, weiß ich den Namen leider nicht mehr, der hat immer gesagt, diese Unterrichte, wenn ich diese Lückentexte sehe, ich war selten in England auf der Straße und habe jemand mit einem Text, der Lücken hatte, gefragt, was kommt in diese Lücke rein? Und das fand ich so treffend und das machen wir heute immer noch zum Teil, dass man selbst in der Englisch-Abschlussprüfung Lücken finden muss, also die Wörter aus dem Text, Fähigkeiten, die ich ja als Sprachpraktiker gar nicht so toll finde. Es ist eigentlich schade, dass das Studium da nicht weitergegangen ist.
War bei uns ähnlich. Wir hatten allerdings ganz wenig Didaktik. Bei uns war es ein richtiges wissenschaftliches Studium und wir als Lehramtler waren auch nicht so gerne gesehen. Ah. Die Professoren, die wollten halt Diplombiologen und Diplomchemiker heranzüchten und wir waren halt ja genauso die Underdogs,
ja,
so ja, geduldet, aber nicht geliebt und wir sind halt mitgelaufen mit den Diplomler, ja, und für die Schule habe ich aus dem Studium nichts mitgenommen,
ja,
rein gar nichts.
Der ist bei mir ähnlich, also ich erzähle meinen Schülern manchmal was über das 17. Jahrhundert in England, da bin ich super drin. Ja, ich kann dir viel über die Komödien der Restaurationszeit, wie die heißt, sagen, aber natürlich ist das für den Unterricht völlig irrelevant und du brauchst jemanden, der die Sprache sprechen kann, leben kann, der die Kultur kennt und so weiter. Das ist schon im Englischstudium auch ein bisschen mit drin, aber ich habe mehr mitgenommen aus dem Sozialkundestudium, das ist Politik und Soziologie. Also da hast du wirklich auch mehr die Themen behandelt, aber ja gut. Es gibt jetzt eine bayerische Kabarettistin, die habe ich jetzt vor ein paar Monaten gesehen, die auch im BR auftritt, die hat Deutsch studiert und sagt, Das ist ja noch genauso wie vor 30 Jahren bei ihr. Die hat genau dasselbe erzählt. 20 Prüfungen hast du und hört nicht auf. Na gut, jetzt gehen wir weg vom Referendariat im Abschluss, also vom Studium, dann Referendariat der Abschluss und dann geht es in die weite Welt hinein und dann bist du hier an die Vosbach Tölz gekommen. Nein, du warst dann in Wasserburg.
Na, ja, also nach dem, das war Gymnasialzeit.
Ja, genau, und dann bist du auf die Voss irgendwie, oder wie?
Ja,
wie ging
und
das?
Dann am Ende des Referendariats wartet man ja auf seine Noten und die bekommt man dann irgendwann. Und dann habe ich schon gewusst, ja, fürs Gymnasium reicht es nie. Da war der Einstellungsschnitt bei 1,3. Mhm. Das hatte ich natürlich nicht.
Schwach eigentlich, aber gut, ich akzeptiere
ja,
es.
Ja, klar.
Ich hätte es auch nicht gehabt.
Nein, das hat in ganz Bayern, glaube ich, ein oder zwei. Da gab es nur ein oder zwei Stellen am Gymnasium. Und dann wurde ich vom Kultusministerium während der Sommerferien, da war ich auf Arbeitssuche, angerufen, wir hätten eine Stelle in Krumbach.
In Schwaben?
In Schwaben.
Das ist gleich neben Weißenhorn.
So ist es.
Ich lache mich kaputt.
Es war total witzig. Und dann habe ich dem Herrn im KM gesagt, ja, da müsste ich kurz drüber nachdenken. Dann hat er gesagt, ja, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, dann gebe ich die Stelle am anderen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich es halt. Wusste aber nicht, wo Krumbach ist. Und habe das dann rausgefunden und bin dann 4 Jahre in Krumbach gewesen. Und mir ging es wie dir. Ich habe meine Vermieter, das war ein Bauernhof, das war so ein älteres Ehepaar, bäuerlicher Herkunft, die habe ich bis zum Schluss nicht verstanden. Also wenn die mit mir geredet haben, ich habe immer
ist das lustig?
Runde Augen gemacht und habe gesagt, ja, passt schon. Das war wahnsinnige Zeit.
Also jetzt arbeiten wir hier fast 25 Jahre nebeneinander her und wir haben noch nie über die schwäbische Kehrwoche gesprochen.
Nein, haben wir noch nie, haben wir noch nie.
Dann kommst du nach Krumbach, ist ja stark. Ich habe übrigens mal, das muss ich jetzt kurz sagen, gegen Krumbach Tennis gespielt mit Dachau damals noch und habe in einem Match im dritten Satz, glaube 5-2 hinten gelegen oder so und habe den noch geschlagen. Ich rede jetzt hier von den 90er Jahren und letztes Jahr bin ich in Stuttgart bei einem Turnier, also freizeitmäßig am Sonntag bin ich da hingefahren, mich interessiert, das ist ja Porsche Grand Prix, spricht mich einer an und sagt, du bist doch der Markus Theil. So, ja, okay, wer bist du? Ja, ich bin der Markus Rothermehl. Ich habe gegen dich damals mit Krumbach gespielt. Der wusste das noch und ist jetzt bei Porsche ziemlich gut im Geschäft, hat also viel Kontakte. Aber dieses Match wusste noch. Also Krumbach-Tennis habe ich auch eine Geschichte.
Na siehst du, ich habe eine ähnliche Erfahrung. 20 Jahre später bin ich mal in Schliersee in ein Fahrradgeschäft gegangen und da arbeiten zwei Zwillinge. Das wusste ich nicht. Und dann sprachen die Schwäbisch und dann sagt auf einmal eine von denen zu mir, sag einmal, auf Schwäbisch kann ich nicht, sag einmal, hast du einen Bruder, der wo Chemie- und Biolehrer ist? Also ich, na warum? Ja, weil der hat genauso ausgeschaut wie du, den hatten wir in Krumbach in der Voss.
Das ist ja nicht so glauben.
1997 in Chemie und Biologie im Sozialwesenzweig. Und dann habe ich es angeschaut und habe gesagt, also jetzt muss ich euch schon die Wahrheit sagen, das bin ich schon selber. Und die hat hier, so ein Zufall, und die hat es hier nach Oberbayern verschlagen. Also total witzig. Hey, die haben eine eigene, das muss ich fast erzählen, ja, die haben eine eigene Radlwerkstatt, die heißt das Hexenwerk.
Oh.
Weil wir zu denen immer sagen, die Hexen, die sind so ganz wilde, öko angehauchte Damen, super lieb, super nett. Und die waren früher in der Schule, sind immer schwarz gekleidet, weiß bemalt, so gruftimäßig aufgeschlagen. Ja, ja, genau. Und jetzt sind so super sportliche Fahrradmonteurinnen. Also witzig.
Ja, lässig.
War eine schöne Zeit in Krumbach.
Ja.
Ich wollte aber dann wieder zurück, weil ich habe Familie hier gehabt. Habe dann Versetzungsanträge gestellt und irgendwann hat es halt dann geklappt.
Also ich sehe immer mehr Parallelen in unserem Lebenslauf. Also ich wurde auch angerufen, hatte aber 3 Stunden Zeit zu überlegen. Nach Hof ist auch weiter weg, Oberfranken. Also da hat es mich dann hin verschlagen. War auch eine tolle Zeit. 4 Jahre, wie bei dir. Und dann habe ich mich wegen der Familie versetzen lassen hierher. Aber es soll ja um dich gehen, um deine Geschichte. Du bist dann also hierher gekommen nach Bad Tölz. War das damals auch so ein Direktbewerbungsverfahren, dass du dich hier vorgestellt hast beim Chef oder wurdest du dann durch Versetzung versetzt?
Ja, damals gab es keine Direktbewerbungsverfahren. Da ist man einfach versetzt worden. Und ich habe mich dann schon vorgestellt. Ja, das war auch ein besonderes Erlebnis.
Wer war der Schulleiter damals?
Peter Gascher.
Ah ja, wie bei mir.
Ja, genau. Und der hat mir erstmal die Hand gegeben.
Die Hand gebrochen,
gegeben. Genau, und dann hat er zugedrückt und ich habe dem Handdruck widerstanden und gegengepresst mit schmerzverzerrtem Gesicht. Es war so lustig. Und das hat ihn aber beeindruckt. Also wenn einer seinen Händedruck erwidern konnte, dann war er ja schon gesetzt.
Ja, das war ja so ein Signal, habe ich manchmal gedacht, vom Herrn Gaschel. Das war ja auch mein Schulleiter über viele, viele Jahre und vieles erlebt mit ihm. Du warst ja dann noch näher dran später, als du dann im Mitarbeiter warst in der Schulleitung auch. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Was mich jetzt erstmal interessieren würde, wie stand denn die Schule damals da? Weil ich glaube, jemand, der jetzt sich das anhört von der heutigen Schülerschaft, der kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie das hier früher war an der Schule. Es war ja zunächst mal unten, aber ich glaube, als du kamst, war die Schule schon hier oben, oder wie war das?
Ja, also da hat es dieses Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden, schon gegeben, aber noch nicht den Anbau, unseren sogenannten D-Trakt. Die Klassen waren damals super voll. Also unter 30 Schüler haben wir eigentlich so gut wie nie Klassen gehabt, auch in den Abschlussklassen. Wir waren auch rund 50 Kollegen. Wir haben immer mit Raumnot zu kämpfen gehabt. Wir hatten dann auch Container ausgelagert im Bereich der Berufsschule. Glaube ich, da warst du auch noch da, wo wir gehabt haben.
Ja, freilich.
Und ja, das war ganz, ganz anders. Also große Klassen, sehr stark dirigierende Leitung.
Wie viele Lehrkräfte?
Ungefähr 50.
Auch so wie heute. Aber so viel mehr Vollzeitlehrer, denke
ja,
ich.
Ja, fast keine Teilzeitler. Das waren praktisch nur ganz wenige Teilzeitlehrkräfte und fast nur Vollzeitlehrkräfte. Ja.
Ja, die Container erinnere ich mich auch noch. Also ich bin 2002 in die Schule gekommen, waren kurz danach dann da, 5, 6 oder sowas. Gell? Und ich habe mal ausgerechnet, dass du in der Woche 45 Minuten verlierst ungefähr an Unterricht, wenn du 4 Stunden hast, durchs Raufgehen und Runtergehen, wenn das nicht in der nicht nach der Pause war. Also es waren keine guten Bedingungen eigentlich.
Nein, es war eine schöne Zeit. Ja. Schüler haben sich nicht verändert. Das ist gleich geblieben. Die Kollegen sind eigentlich gleich geblieben.
Das wollte ich eh fragen.
Das war einfach
sind die wirklich gleich geblieben?
Ja, ja.
Sind sie nicht wilder geworden?
Nein. Das haben sie halt vielleicht die Prioritäten ein bisschen verlagert, dass man jetzt mehr mit dem Internet arbeitet und mehr im sozialen Medien unterwegs ist. Aber so rein von der menschlichen Seite hat sich meiner Meinung nach nichts verändert. Und ich bin immer in die Arbeit gegangen und wollte da Spaß haben. Und das ging damals und das geht heute.
Ja. Und damals waren es aber noch weniger Zweige, denke ich, als heute, oder?
Wir hatten 3 Zweige.
3 damals auch. Ja. Also kein Gesundheitszweig,
genau. Den gab es damals nicht.
Der kam dann später noch. Hast du in einem Zweig am liebsten unterrichtet? Fiese Frage, ich weiß.
Das ist eine fiese Frage. Vom Zweig her kann ich es eigentlich gar nicht sagen. Sehr gerne habe ich in den Berufsoberschulklassen, in der BOS, unterrichtet, weil das halt meistens, und dort konnte ich nur im Technikbereich unterrichten und das waren halt, wie soll ich sagen, gestandene Mannsbilder, wenn man in Bayern sagt, und die haben halt auch direkte Worte sehr gut verstehen können und ich bin schon ein Freund des direkten Wortes, also ich rede nicht gerne um einen heißen Brei rum, sondern wenn ich Ansage mache, dann mache ich die unverblümt, einfach um meinem Gegenüber auch zu zeigen, ich bin verlässlich und das, was ich sage, gilt da. Und zu denen bin ich halt sehr gern reingegangen, das war einfach schon witzig. Und wo ich auch sehr gern reingegangen bin, das war in der Fachoberschule im Sozialzweig, weil das so komplett konträr war. Vollkommen.
Das sind die Radlhexen.
Da sind die Radlhexen nachher und das ist halt dann eher Schülerinnen geprägt gewesen und von der Denke her ganz anders, aber genauso witzig und lustig.
Ja, es gab ja viele Vorurteile gegenüber zwischen den Zweigen. Also das war interessant zu hören, wie die Techniker über die Sozialen gelästert haben und auch andersrum. Hat sich, finde ich, ein bisschen schon geändert. Also irgendwie sind die da schon näher zusammengewachsen. Und ich denke, dadurch, dass wir den Gesundheitszweig haben, ist jetzt ist auch ein bisschen gesplittet. Also sind ja beide weiblich dominiert eigentlich, diese Zweige.
Ja, wobei so einen Konkurrenzkampf unter den Zweigen hat es ja nie gegeben. Ich meine, die Techniker schauen gerne auf die anderen Zweige runter. Aber das ist, glaube ich, das liegt in deren Mentalität. Aber im Endeffekt sind alle unsere Schüler auch untereinander total lieb und nett. Also ich stelle jetzt schon fest, dass wir da ein super Betriebsklima dahingehend haben.
Du, absolut. Und also es liegt ja auch in den letzten Jahren an dir, wie das Betriebsklima sich hier entwickelt hat an der Schule. Also das muss ich schon sagen. Ich habe ja doch einige Schulleiter und Schulleiterinnen erlebt und die Stimmung ist auf keinen Fall schlechter geworden in der Zeit in den letzten Jahren. Also das muss ich schon sagen, ich denke, dass du auch viel Wert darauf gelegt hast, Konflikte schnell zu lösen, wenn es geht, und direkt anzusprechen, wie du es gerade schon gesagt hast. Hast du da irgendwie Vorbilder, sag ich mal, gehabt über die Schulleiter, die du hier erlebt hast, weil du hast ja auch dieselben erlebt wie ich. Hast du da Sachen mitgenommen, wo du gesagt hast, ich vergleiche das gerne mit dem Fußball, welchen Trainer hattest du früher, was nimmst du mit von denen? Und da sagen sie ja immer, ja, ich nehme von jedem ein bisschen was mit. Und ich weiß nicht, ob du da auch sagen kannst, hat dir das geholfen, erstmal natürlich Lehrer zum Konrektorat zu wechseln, um das noch näher zu erleben, wie so ein Schulleiter funktionieren muss?
Ja, auf jeden Fall. Also den Job, den ich jetzt mache, den möchte ich nicht direkt machen aus vorher Lehrer und dann Schulleiter. Das geht meiner Meinung nach nicht. Ich habe den Weg durchlaufen, dass ich hier Lehrer war und dann bin ich zufällig, das sind eigentlich alles Zufälle in meinem Leben gewesen, Mitarbeiter in der Schulleitung geworden und dann zufällig Stellvertreter und auch mehr oder weniger zufällig dann Schulleiter. Und der Weg ist schon wichtig, dass man einmal alle Aspekte der Schule sieht, nicht nur den Unterricht, weil ja Schule macht schon mehr aus. Und ich habe eigentlich von jedem meiner Chefs oder Chefinnen schon was mitgenommen, ja, muss ich schon sagen.
Hm. Kann man da was konkretisieren,
ja,
oder
natürlich.
Ist es zu spontan,
nein,
jetzt gefragt?
Nein, überhaupt nicht. Von meinem ersten Schulleiter hier, von Peter Gascher, habe ich mitgenommen, dass man sehr genau arbeiten muss, dass man die rechtliche Seite sehr genau beachten muss. Also das hat mir der schon sehr ans...
Ja, weil man sehr korrekt auch alles, ja, war auch sehr, die Handschrift allein war schon so nicht penibel, akkurat ist,
ja,
glaube ich, das richtige Wort.
Genau, das habe ich so von ihm eigentlich hauptsächlich mitgenommen und von der seiner Nachfolgerin, von der Frau Grimm, so ein bisschen das Spontane.
Mhm.
Weil die war ja sehr spontan und das denke ich...
Sehr quirlig.
Ja, und sehr quirlig, und das denke ich gehört auch dazu. Also ich habe eigentlich schon von jedem was mitgenommen, aber nicht so bewusst, sondern
ja,
eher
klar,
so im Unterbewussten.
Ja. Ja, also der Führungsstil für alle, die jetzt den Herrn Stefan als Schulleiter erlebt haben, als Schüler oder Schülerin hier, da kommen dann auch schon mal ein paar witzigere Sachen vor in Konferenzen. Da wird dann mal kurz ein russischer Übersetzer eingespielt, weil wir zum MB-Ostbezirk gehören. Fand ich sehr amüsant damals, diesen einen Satz. Und was mir aufgefallen ist auch, dass du sehr effizient immer gearbeitet hast. Die Konferenzen sind wirklich auch zeitgenau. Das war ja früher gar nicht der Fall, nicht nur bei unserer Schule, dass man angegeben hat, wie lange eine Konferenz dauert. Da hieß es, die fängt an um 15 Uhr und dann hast du halt geschaut, dass du vor Anbruch der Morgendämmerung wieder zu Hause warst. Aber das ist ja schon auch wichtig, dass man so weiß, woran man ist einfach.
Absolut. Also ich habe ein paar so Dinge, die mir sehr wichtig sind im Bereich der Arbeit. Das ist erstens Effizienz, dass man jetzt die Zeit anderer stiehlt. Das heißt, man muss Konferenzen gut vorbereiten, sie sehr auf den Punkt bringen, dass sie halt nicht lang dauern. Dann ist mir wichtig, ein klares Wort, dass also auch auf einen Verlass ist. Das ist mir ganz wichtig. Dann ist mir wichtig, dass ich nicht dirigierend arbeite, sondern dass ich die Arbeit möglichst verteile und die Leute auch machen lasse. Auch wenn Fehler passieren, die beheben wir halt dann im Nachhinein, weil wir vollstrecken ja keine Todesurteile. Also man kann immer bei uns alles regeln. Das ist mir ganz wichtig und mir ist ein positives Miteinander extrem wichtig, also ein freundschaftliches Miteinander. Und das möchte ich so im Kollegium pflegen und das mag ich aber mit den Schülern pflegen.
Hm. Sagen aber auch alle, die von extern herkommen, wie ihnen das Betriebsklima ja auffällt. Die Evaluation, wie es so schön heißt, kam her, um unsere Schule zu beurteilen, jetzt ja schon mehrmals natürlich in den letzten Jahren. Und ich glaube, das war eigentlich immer so ganz oben gestanden. Man kommt rein und fühlt sich wohl. Also mir geht es immer noch so, ich komme immer noch gern her. Anfangs, ich habe das schon mal erzählt in der Folge, dachte ich, das schaut ein bisschen aus wie ein Krankenhaus, unsere Schule. Das können wir jetzt nicht ändern außen. Aber innen, und ich denke, da haben auch verschiedene Lehrkräfte super dazu beigetragen, dass das Innenleben auch passt von der Ausstattung her, vom Äußeren her. Aber dann jetzt eben haben alle Lehrkräfte dazu beigetragen, dass es, wie soll ich sagen, der Spirit an der Schule irgendwie auch stimmt. Das ist mir schon aufgefallen, wie sich das verändert hat über die letzten 20 Jahre, 25 Jahre.
Ja, das ist deutlich besser geworden, auf jeden Fall. Und das ist natürlich nur, weil wir miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Und das geht auch nur deshalb, meiner Meinung nach, wenn man die Leute machen lässt. Also wenn einer irgendeine Idee hat, dann darf man die nicht niederprügeln und man darf vor allen Dingen seine eigenen Ideen, die man hat, nicht einer Schule überstülpen. Im Gegenteil, man muss schauen, dass das, was eine Schule weiterbringt, ist Käse, was eine Schule ausmacht, dass das aus dem Kollegium kommt. Und dass man dann gemeinsam versucht, das umzusetzen. Und wenn man feststellt, mei, das ist ein Käse, dann stampft man es halt wieder ein.
Ja, ist aber auch nicht leicht. Natürlich muss man ja auch lernen. Also so wie man Lehrer lernen muss, muss man auch Schulleiter lernen, denke ich. Also das ist ja auch nicht gleich jedermann gegeben und man muss sich da auch entwickeln. Und du hast die Lehrkräfte angesprochen, also ich empfinde jetzt die letzten Jahre, wir haben sehr viele junge neue Lehrkräfte bekommen, da kommt schon nochmal auch wieder ein anderer Geist in die Schule. Also klar, die sind alle digital aufgewachsen, jetzt kommen wieder alte Hasen daher. Aber ich finde, das macht schon einen Unterschied. Die Kommunikation miteinander ist eine andere geworden, aber auch der Ideenreichtum ist jetzt wieder ganz anders und bereichert worden. Und vom Grundsatz her wollen alle eigentlich dasselbe wie wir früher auch. Wir wollen das Beste für den Schüler und gut unterrichten, nur jetzt auf eine andere Art. Wie hast du diese Entwicklung wahrgenommen von Lehrkräften in den letzten 30 Jahren, sage ich mal? Wie hat sich das Unterrichten verändert? Du bist auf x-tausend Unterrichtsbesuchen gewesen. Vielleicht, wenn du dann vergleichst, es muss gar nicht jetzt besser oder schlechter sein, sondern nur, dass du die Entwicklung vielleicht mal skizzierst aus deiner Perspektive, weil du siehst ja auch viel mehr andere Lehrkräfte als ich jetzt.
Das Ziel ist ja, das hast du ja gerade gesagt, immer das Gleiche, maximal perfekte Vorbereitung für die Abschlussprüfung. Das ist unsere Aufgabe, dafür gibt es uns. Der Unterrichtsstil hat sich schon dramatisch verändert in den letzten 25, 30 Jahren. So vom fragend entwickelten Unterricht, was ja eine super Unterrichtsform ist, hin zu immer mehr Gruppenarbeiten und freie Arbeitsformen. Und die jungen Kolleginnen und Kollegen, die sind natürlich auch ganz anders aufgewachsen, auch in ihrer Ausbildung. Die haben eine andere Art des Unterrichtens mitgebracht, also offener, freier. Und das hat sich halt einfach ein bisschen verändert. So dass ich glaube oder auch gesehen habe in den Unterrichtsbesuchen, dass die Bandbreite dessen, was gemacht wird, größer geworden ist. Ja. Aber es ist deshalb natürlich nicht besser geworden, sondern halt einfach anders. Und was toll ist, dass die jungen Kollegen, so hast du ja gerade gesagt, so viel Input mit reinbringen und wir den auch aufnehmen. Ja. Und jeden so ein bisschen machen lassen, auch wie er will, solange er sein Ziel erreicht. Das ist mir auch sehr wichtig immer gewesen, dass ich nicht zu einem Kollegen sage, du, jetzt ist gerade en vogue, dass man Gruppenarbeiten macht. Da halte ich gar nichts davon, so diese Strömungen mitzugehen, sondern jeder Kollege muss seinen Unterricht so gestalten, wie er glaubt, dass er für einen Schüler das Beste ist. Und unsere Kollegen sind alle super ausgebildet. Ich meine, die haben alle ein abgeschlossenes Hochschulstudium und zweijähriges Referendariat. Da brauche ich keinem sagen, du mach das anders. Sondern die Unterrichtsbasis hat sich verbreitert in den letzten 30 Jahren, aber das Grundsätzliche ist gleich geblieben.
Ja, und die Authentizität, schwieriges Wort, der Person, die vorne steht, denke ich, die muss ja auch durch den Unterrichtsstil durchkommen. Und das, denke ich, wenn wir zum Beispiel von der Jahr zurückgehen, da wurde das manchmal so unterdrückt. Da war man nicht man selbst oder viele haben sich verstellt, weil sie dachten, sie müssen dem Seminarlehrer gefallen.
So ist es und das ist natürlich fatal. Ja. Weil wenn du das dein ganzes Leben machst, 30 Jahre lang, der Schüler merkt sofort, wenn du dich verstellst. Du musst in der Klasse reingehen und authentisch sein und dazu gehört schon, dass man eine gewisse natürliche Autorität hat. Die kann man erlernen, wenn man sie nicht von wenn es einem nicht gegeben ist, genau, da gibt es ja verschiedene Dinge, aber das braucht man und man muss authentisch sein. Ja. Und man muss auch gerne mal lachen. Also ein Arbeitstag ohne Lachen ist für mich ein ganz schlechter Arbeitstag.
Also da sind wir sehr auf einer Ebene, stimmt. Weil du Gruppenarbeit gesagt hast, ist mir noch was aus meinem Referendariat eingefallen jetzt gerade. Ich war, wie gesagt, in Weißenhorn und mein Seminarlehrer Englisch plus der Schulleiter aus Erlangen, die mussten anreisen zur Lehrprobe nach Weißenhorn. Das ist ein furchtbarer Weg mit dem Zug, musste x-mal umsteigen und meine Frau musste noch vom Bahnhof abholen dann in Weißenhorn, damit sie überhaupt noch irgendwann ankommen zu einer normalen Zeit. Und später hat mir mein Seminarlehrer erzählt, dass der Schulleiter sich das Manuskript angeschaut hat, muss man ja so viel abgeben, 20, 30 Seiten, was weiß ich, Geheft und Unterrichtsplanung. Und dann sagte er, Moment, da steht ja Gruppenarbeit, 12 Minuten Gruppenarbeit, ja, da sehen wir den Lehrer ja gar nicht, wissen wir gar nicht, was er macht. Und das war damals noch das Denken. Ich rede jetzt von 19, was war das? Referendariat war 96 bis 98, 97 war das. Da war Gruppenarbeit. Ey. Und heute ist es so normal geworden. Und es sind nur 3 Jahrzehnte und es ist ja jetzt schon länger normal. Also ich bin gespannt, wie sich jetzt das weiterentwickelt mit der KI auch. Keine Ahnung, mit Schulrobotern, die vielleicht noch kommen werden in 20 Jahren. Who knows?
Ja, gibt schon. Mhm. Es gibt Roboter für Schülerinnen und Schüler, die länger krank sind. Mhm. Und die sitzen dann auf deren Platz. Und die haben eine Kamera und Mikrofon und Lautsprecher drin und dann ist der Schüler im Krankenhaus meinetwegen, wenn er halt schwer erkrankt ist, im Unterricht aktiv dabei. Also solche Teile gibt es und das ist eine ganz eine klasse Entwicklung. Und ich habe auch keine Angst, manche haben ja Angst, jetzt kommt KI und das macht alles furchtbar und dann wird es viel mehr gespickt. Glaube ich nicht. Das ist einfach eine Chance und ein Werkzeug und das, so wie bei uns das Internet angefangen hat, da waren auch unglaubliche Bedenken, habe ich mir auch von Anfang an gedacht, nein, das nehme ich einfach her.
Ja.
In meinem Unterrichtsgeschehen und setze das Zeug ein und schaue, dass ich am Ball der Zeit bleibe.
Einfach mal machen.
Genau, einfach machen.
Weil die Schüler und Schülerinnen, das vergisst man ja, die erleben so viel Unterricht am Tag, die wissen das oft am nächsten Tag gar nicht mehr oder die Stunde nach, was du jetzt da gerade gemacht hast. Also und man, das wissen vielleicht manche Jüngere nicht, wie viele Stunden man teilweise auch sitzt, um Unterricht vorzubereiten und dann alles in die Tonne zu treten. Also ich hatte auch in meinem Referendariat so einen Punkt, da sollte ich was zur EU machen, Sozialkunde, und der Seminarlehrer kam. Und ich bin bis 2 Uhr nachts gesessen, weil ich mir gedacht habe, wie kann ich das interessanter machen? Das ist jetzt nicht so ein prickelndes Thema. 10. Klasse, Gymnasium. Und dann bin ich am nächsten Morgen um 7.30 Uhr, hatte ich Besprechung mit dem Herrn Vierengel, super Seminarlehrer gewesen. Und die Stunde war irgendwie um 10 Uhr. Dann hat er sich das so angeschaut und gesagt, Markus, der hat immer Markus und Sie gesagt, so, Markus, Sie, warum machen Sie es nicht so? Und dann hat er in 2 Sekunden 3 Striche gemacht. Gehen Sie es nochmal durch. Und das war halt fantastisch, wenn der war so erfahren und das war für mich so ein Vorbild als Lehrer. Der hat einfach so die Übersicht gehabt und hat das so rational angeschaut und dann aber doch emotional rübergebracht. Das fand ich immer super.
Ja, so Leute gibt es und die sind schon Vorbilder. Also so, es gibt so natürliche Lehrerpersönlichkeiten, die können das einfach und von denen kann man sich was abschauen. Und das habe ich mir für mich selbst da immer gemacht, dass ich mir immer bei anderen Kollegen schon Impulse für mich selbst geholt habe. Wenn man nicht jetzt aktiv, dass ich bei denen oft im Unterricht war, sondern wenn mir einer gesagt hat, du, ich habe das so und so gemacht, dann habe ich gedacht, coole Idee, bin ich selber gar nicht drauf gekommen, probiere ich aus. Und ich habe auch unendlich viele Stunden in die Tonne getreten. Also Stunden über Stunden vorbereitet und dann gehalten und dann war das so schlecht und ist so den Bach runtergegangen. Aber das gehört halt auch dazu und die Übung macht's.
Genau. Ich meine, Pep Guardiola hat sich auch 3-mal vercoacht in der Champions League, weil er gedacht hat, er muss was ganz Besonderes machen im Halbfinale bei den Bayern. Aber gut, jetzt hat es auch nicht geklappt, anderes Thema. Gehen wir doch nochmal auf die Zeit zurück. Ich habe mir aufgeschrieben, so im Fragegerüst, gibt es einschneidende Erlebnisse in deiner Zeit an der Schule? Du hast den Neubau schon erwähnt, da kam die damalige Kultusministerin, die Monika Hohlmeier, an die Schule sogar, kann ich mich erinnern. Wir hatten eine Zweigerweiterung, irgendwann kam das Rauchverbot vom Ministerium. Früher wurde ja auch noch Alkohol getrunken auf Schulfeiern. Das ist ja auch komplett weg. Ich weiß nicht, was fällt dir da spontan ein? Du hast jetzt 3 Jahrzehnte, da gibt es natürlich vieles und nichts gleichzeitig zu sagen. Aber sticht irgendwas heraus, so 1, 2 Erlebnisse?
Auf jeden Fall die Ausgliederung unserer Schule nach Holzkirchen.
Ah, okay.
Ja. Die Neugründung, das haben wir maßgeblich angestoßen und begleitet, weil sonst wäre das in den Räumlichkeiten nicht mehr möglich gewesen. Wir hatten am Höchstpunkt über 1400 Schüler. Das ist einschneidend und leider ganz viel schlimme einschneidende Erlebnisse. Schwerer Unfall mit Schülern, wo Geschwisterpaar, da warst du auch schon an der Schule, ums Leben gekommen ist. Oder Gespräch mit Eltern, nachdem sich eine Schülerin, nachdem die Suizid begangen hat, und haben es mir am Tag danach angerufen, ob wir was wussten, und das sind schon schlimme Dinge.
Ja.
Und mit denen muss man auch umgehen lernen, und ich bin nicht so mit Teflon beschichtet, sondern mir geht das schon immer recht nah und das lässt mich auch nicht aus und das verfolgt mich dann auch oft. Und das waren also die schlimmen Dinge, aber die schönen waren, wie gesagt, dieser Neubau oder der Irrsinn während Corona, dass am Freitagnachmittag 100 Seiten KMS kultusministerielle Schreiben kam, was wir sofort umsetzen müssen als Montag 7 Uhr morgens dann. Einfach vollkommen unmöglich, wo man sich denkt hat, naja, wo bin ich jetzt? Falscher Film oder was? Viele total tolle Feiern, Abiturfeiern, was richtig lustig war.
Wir hatten früher am Sportplatz, und kannst du dich erinnern, da hatten wir großes, ich weiß gar nicht, wie wir es genannt haben, so Wettkämpfe gegeneinander.
Ja, genau, genau. Da wurde ich auf den Königsthron gesetzt.
Oh, ja, das wusste ich gar nicht mehr.
Ja, weil damals war der Peter Gascher noch Schulleiter, der hatte aber an dem Tag keine Zeit, dann musste ich den Thron besteigen, und also es war lustig. Wir haben ganz viel Lustiges erlebt.
Ja. Da hat der Herr Brown mit dem, Gott habe ihn selig leider, unser damaliger Englischfachbetreuer, so ein toller Mensch, da war ein Fußballspiel und er ist dann mit dem Bauchladen rumgelaufen mit Popcorn und Gummi.
Genau.
Zwischen den Spielern, es war hilarious.
Ja, es war total lustig.
Tolle Zeit, diese Abi-Streiche, die es damals noch gab. Ja, aber du wolltest noch was anderes erwähnen,
glaube ich. Nö, eigentlich nicht.
Nee, gar nicht.
Also, es waren so viele Erlebnisse in diesen 30 Jahren.
Ja.
Ich habe ja gerade leider schon die Schlimmen auch gesagt.
Wie hast du die denn verarbeitet? Wenn ich da dazwischen frage, oder was hast du zum Ausgleich zu Hause in deiner Freizeit, um sowas dann auch zu verarbeiten, zu vergessen, tut man es ja nicht, aber zu verarbeiten?
Sport.
Mhm.
Auf jeden Fall Sport. Also ich bin immer früher, als ich noch gesund war, extrem viel Berg gegangen. Das hat mir immer geholfen, dass ich den Druck aus mir rausbringe. Meine Familie, meine Frau vor allen Dingen, aber da darfst du ja nicht alles erzählen, weil ja halt bei so vielen Dingen Verschwiegenheitspflicht gilt, sodass ich dir immer nur oberflächlich das sagen konnte, ohne ins Detail zu gehen, aber die hat mich da immer unglaublich gestützt. Also die zwei Dinge, meine Frau einerseits und andererseits der Sport.
Ja, ich finde es auch toll jetzt, wo du, wenn man so sagen darf, gesundheitlich eingeschränkter bist als vor 20 Jahren, sage ich mal, dass du aber weiter an diesem Sport auch dran geblieben bist und dass du auch durchs Oberland fährst und das auch veröffentlichst zum Teil, was du da machst und einfach diese Lebensfreude weiter zeigst. Das finde ich also auch total bewundernswert bei dir, wie du das hier auch vorgelebt hast eigentlich vor den anderen und dir da nichts anmerken hast lassen eigentlich, dass du jetzt da irgendwie eingeschränkter bist.
Ja, was heißt eingeschränkter? Ich meine, ich hatte 2015 bin ich länger krank geworden und da habe ich mein Bein verloren. Das war schon sehr einschneidend natürlich, aber ich bin aus der Narkose aufgewacht und habe mir gesagt, so und jetzt geht's weiter.
Hm.
Und zwar genau wie vorher. Du hast jetzt ein paar Dinge, die du nicht mehr machen kannst, das habe ich gewusst. Und dann habe ich gedacht, naja, dann machst du das halt so, das, was du noch machen kannst und das halt Vollgas. Das ist so immer mein Lebensmotto. Sparsam und Vollgas.
Ja, stark. Also mit einer gewissen Prise Selbstironie auch hast du das Ganze hier vorgeführt. Also, weißt du, an deinem Rollstuhl hinten das Schild mit dem, was hast du da stehen mit den Bremsen?
We break for nobody. Das ist aus einem Science-Fiction-Film Lord Helmchen. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Da habe ich das gesehen und das habe ich dann ausgedruckt und hickingt. Ja klar, das ist ein bisschen über sich, wer nicht über sich selbst lachen kann, der sollte bitte nicht Lehrer werden.
Das ist ein sehr guter Punkt. Wäre fast schon ein Schlusswort, aber so weit sind wir ja noch gar nicht mit dem Schlusswort. Aber ich wollte natürlich jetzt noch weiter drüber nachdenken. Es kommt ja auch ein Nachfolger, eine Nachfolgerin irgendwann, ist ja klar. Wird dann irgendwann ausgeschrieben, die Stelle, aber das sind dann bürokratische Dinge. Wir haben schon drüber gesprochen, gegen was für Strömungen du vielleicht auch vorgehen wolltest oder was dir wichtig war. Wirst du denn hier auch was vermissen, wenn du jetzt von der Schule gehst? Oder wirst du die Schule auch weiter beobachten insgesamt, dass du sagst, vielleicht gibt es mal neue Fächer, die erfunden werden? Keine Ahnung, wie gehen wir mit den Herausforderungen um? Also ich habe da schon noch 3-4 Fragen. Kannst du jetzt aussuchen, was du als erstes beantwortest? Welche Herausforderungen kommen auf uns zu oder was wünschst du dir für die Zukunft, für die Schule oder was wirst du vermissen? ABC.
Was wünsche ich mir für die Schule, dass das Miteinander so bleibt, dass einfach ein gutes Betriebsklima herrscht, weil dann macht es alle Spaß, in die Arbeit zu gehen. Das ist so mein Herzenswunsch, dass der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben in Richtung Inklusionsschule, dass die erfolgreich ist, weil das ist mir sehr wichtig. Ich bin doch relativ sozial eingestellt, auch was ich in meiner Freizeit so mache. Das ist für mich ein ganz wichtiger Weg, den die Schule da geht.
Bist du jetzt auch politisch aktiv, denke ich, in deiner Freizeit, wenn du darüber reden willst, weiß ich nicht.
Ja, was heißt politisch aktiv? Ich bin aktiv im VDK, Sozialverband, auch in der Vorstandschaft, weil mir sehr wichtig ist, dass wir niemanden zurücklassen. Also nicht nur in der Schule, sondern auch so, und dass wir gerade Ältere oder Leute, die halt ein Problem haben in der Sozialrechtsumgebung, dass wir die unterstützen. Und da ist halt der VDK der führende Verband, der führende Verein in Deutschland mit über 2 Millionen Mitgliedern und 800.000 in Bayern.
Oh, jetzt kommt das Vorstandsmitglied raus.
Ja, das muss ich einfach sagen. Und die Mitgliedschaft ist nicht teuer, also kann ich nur dafür.
Wir Förderverein von unserer Schule ist auch nicht teuer.
Ja, übrigens. Richtig, das ist richtig. Das ist Frage 1. Frage 2, ob ich was vermissen werde. Ja, das Miteinander. Mhm. Das wird man mit Sicherheit auch, also das Reiki und Spaß haben.
Ja.
Und habe ich eigentlich immer gehabt.
Ja, weil du bist auch ein Schulleiter, der gern auch vorne vorbeigekommen ist im Lehrerzimmer. Es ist ja nicht an allen Schulen üblich, dass der Schulleiter sich integrieren lässt ins Kollegium. Also ich kenne viele Lehrer und Lehrerinnen logischerweise, die sagen, also wir sehen unseren Schulleiter nur bei den Konferenzen oder wenn er dich reinzitiert. Aber da merkt man auch, dass du hier aufgewachsen bist in der Schule, sage ich mal. Das macht ja auch einen großen Unterschied.
Das macht sehr viel aus und ich habe ja immer gesagt, wenn ich ins Lehrerzimmer gehe, dann bin ich nicht der Schulleiter, sondern da bin ich jetzt der Kollege oder der Freund, mit denen, wo ich halt näher befreundet bin. Und wenn ich als Schulleiter tätig werden muss, dann sagt es mir das oder ich sage es euch vorher. Und ansonsten bin ich halt einfach, da lege ich die Rolle ab.
Ja. Klar. Also das Miteinander wirst du vermissen.
Ja, auf jeden Fall.
Und hast du dann nach deiner Zeit ein anderes Miteinander? Also bist du noch in anderen Vereinen tätig oder was hast du überhaupt vor? Ich meine, so eine klassische Frage, was machst du? Ich glaube, viele wissen gar nicht, was sie machen, nachdem sie mit ihrer Karriere alles beendet haben. Also wenn ich da manche Ex-Sportler denke, die sind sehr planlos. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hast du da konkrete Ziele oder was möchtest du uns erzählen?
Ja, konkrete Ziele habe ich nicht, weil das, was ich machen will, lebe ich jetzt auch schon. Also ich reise gerne und viel, wenn es halt geht. Ich fahre extrem gern und viel Radl, das mache ich jetzt schon, das werde ich weiterhin machen. Ich habe einen sehr großen Bekanntenkreis, lauter Nichtlehrer, das ist auch wichtig.
Oh Gott,
dass man über den,
das?
Ja, Gott sei Dank, dass man über den, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Ich bringe mich weiterhin im Ehrenamt teil, das ist nicht nur der VDK, ich bin bei der Lebenshilfe ja. Ich bin tatsächlich auch politisch ein bisschen aktiv, aber nicht in einer Partei, sondern bei der Freien Wählergemeinschaft, hat nichts mit den Freien Wählern im Landtag zu tun, wir sind ein Verein. Das liegt mir sehr am Herzen, dass bei mir in der Heimatgemeinde eine gute Stimmung ist. Und ja, also mein Tag ist jetzt schon ausgeplant, da mache ich mir keine Gedanken.
Jetzt wollten wir natürlich noch kurz über die Nachfolge reden, jetzt nicht persönlich natürlich, das wissen wir alle nicht, was da oder wer da kommt, aber vielleicht möchtest du, weil die Person kann ich mir schon vorstellen, hört sich den Podcast an, um mal zu gucken, auf was muss sie sich da einlassen. Was möchtest du dieser Nachfolgerin oder diesem Nachfolger wünschen für die Zeit hier als Schulleiter, Schulleiterin? Und was muss sie vielleicht auch mitbringen, die Person, um dieses Amt dann auch gut ausfüllen zu können? Jetzt, wo du es 10 Jahre auch schon bekleidet hast.
Du musst auf jeden Fall Verwaltung mögen. Das ist ganz wichtig, weil das ein Job ist, der mit 80% Verwaltungstätigkeiten ausgefüllt ist. Das muss dir Spaß machen und du musst eine gewisse Affinität dazu haben. Du musst mit Menschen umgehen können und darfst aber auch nicht scheuen, einmal ein hartes Wort zu sprechen. Also man darf kein Opportunist sein. Und was ganz wichtig ist, also ich glaube, das ist so die entscheidende Fähigkeit, das kann man alles lernen, was ich jetzt gesagt habe, aber die entscheidende Fähigkeit ist, dass man empathisch ist. Und ohne Empathie geht der Job nicht. Und zwar nicht nur gegen die Kollegen empathisch, sondern auch gegen die Schüler, gegen die Eltern. Man ist ja oft selber auch mal Schüler gewesen und das darf man auch nie vergessen.
Mit 5 Fünfern in der 10.
Ja, genau. Man darf nicht vergessen, was die Leute da teilweise für Ängste haben und das muss man einfach fühlen können. Und das ist so das musst du kennen. Ein Rest kann man alles lernen. Es ist ja kein Hexenwerk. Und wenn man geht, dann kommt da ein Nachfolger oder Nachfolgerin und die machen es anders und die machen es genauso gut, aber halt anders. Und ich werde auch die Schule nicht weiter verfolgen. Das habe ich auch bisher so gemacht. Ja, das habe ich immer so gemacht, wenn ich einen Dienstort verlassen habe, dann war das für mich abgeschlossen.
Also bist du nie mehr nach Krumbach gefahren?
Nein,
irgendwie?
Nein, nie mehr.
Ich bin einmal noch nach Weißenhorn gefahren und habe mir die Schule angeschaut, weil ich da Tennis gespielt habe in der Nähe. Und es war ganz schön zu sehen. Also ich bin schon einer, der immer zurückkehrt an die Tatorte. Also auch frühere Wohnorte oder so. Ich schaue mir das immer wieder an. Ich weiß auch, ich bin da so ein bisschen melancholisch vielleicht veranlagt. Aber das wäre ich
wahrscheinlich auch. Mhm. Aber ich will ja auch meinem Nachfolger nicht reinvorwerken oder meiner Nachfolgerin. Und als Schulleiter, wenn es an deinen Wirkort zurückkommst, das hat immer einen Geschmack. Das kommt nicht gut an und deshalb mache ich das auch nicht.
Hm. Ja, klares Wort.
Ja.
Schade, aber
ja, man kann es ja
auch nachvollziehen. Man kann sich auch anderswo treffen.
Eben, und die meisten wissen ja, wo ich wohne und ich habe immer ein Bier im Kühlschrank. Also, und eine der Hauptradlstrecken führt halt an meinem Ort vorbei uns durch. Also wer Lust hat, komme ich einfach absurd.
Und dann kann man auch das Motto leben, was hier im Direktorat hängt. Mein Motto ist, mir pressiert es nicht, pressieren tut es nur die anderen, nur kein Stress. Und das ist genau das Richtige, diese Gelassenheit, die man auch manchmal braucht, glaube ich, in so einer Funktion. Jetzt kommen wir zum Ende, Andreas, und ich habe natürlich dir noch diese eine Frage zu stellen, die ich in den ersten Folgen immer wieder produziert habe, und zwar eine Erinnerung an deine eigene Schulzeit. Der letzte Satz ist diese Kategorie. Ich habe schon ein paar genannt, Schüler haben vieles genannt, was mir immer hängen geblieben ist, als Schülerin gesagt haben, dass sie in der Grundschule gesagt bekommen, aus dir wird nichts. Oder also ganz schreckliche Sätze, die wir gehört haben, aber auch positive natürlich. Wie ist es bei dir? Hast du einen letzten Satz für uns, an den du dich erinnern wirst? Jetzt ganz egal, deine Schulzeit als Schüler oder als Lehrer oder als Direktor, du nickst schon, wunderbar.
Ja, als Schüler, 6. Klasse, Gymnasium, Erdkundeunterricht. Der Kollege hieß Michael Huber.
Das weißt du noch.
Das weiß ich noch. Der hat was gefragt, ich weiß nicht mehr was. Ich habe mich gemeldet, habe geantwortet. Bei uns zu Hause ist nur Bayerisch gesprochen worden, das muss ich jetzt vorausschicken. Und ich konnte auch nur Bayerisch. Und ich habe halt auf Bayerisch geantwortet und habe mich gefreut, dass er mich drangenommen hat. Und dann hat er mich angeschaut, der hat uns nur mit Familiennamen und du angesprochen und hat gesagt, Stefan, in welchem Kursstall hast denn du Deutsch gelernt? Und das war für mich extrem schlimm, weil ich dachte, ich habe was Vernünftiges gesagt. Und der hat einfach inhaltlich keine Stellung genommen, sondern hat sich über meinen Dialekt lustig gemacht. Und das habe ich furchtbar gefunden. Und deshalb weiß ich es ja auch heute noch. Das ist ja schon ewig lang her. Und das war immer eigentlich auch so mein Motto. Das habe ich ja vorher schon gesagt, klare Worte sprechen, aber nie jemanden lächerlich machen. Hm. Weil ich das selber am eigenen Leib erfahren habe, wie schlimm das ist. Und das hat mich allerdings dann auch positiv geprägt, weil das habe ich immer probiert. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelungen ist, aber ich habe schon versucht, dass ich die Leute vor anderen nicht lächerlich mache. Das war so ein Grundmotto von mir.
Absolut. Ich werde einen Satz von dir auch im Gedächtnis behalten, aus den Konferenzen zum Ende raus. Also, liebe Kollegen, bleibt es wie ihr seid, was anders bleibt euch eh nicht übrig. Das fand ich auch sehr treffend. Das ist auch ein schönes Schlusswort gewesen damals in meinen Konferenzen.
Ja, das habe ich natürlich abgeschaut vor einem Comedian aus dem Bayerischen Rundfunk.
Mag sein, aber man muss es ja auch vortragen können und behalten. Okay, Andi, vielen Dank. Wir sind, glaube ich, am Ende des Podcasts angekommen. Ja, haben wir doch 3/4 Stunde ungefähr auf jeden Fall verbracht. Waren viele interessante Geschichten dabei. Möchtest du noch was sagen?
Nein, eigentlich möchte ich nichts mehr sagen. Markus, hab mich gefreut, dass ich da teilnehmen durfte.
Naja, das war mir eine Ehre. Also ich fand es wirklich sehr unterhaltsam und möchte mir auch hier nochmal offiziell bedanken für die schöne Zeit mit dir als Schulleiter.
Ah, das ist aber sehr lieb von dir. Danke, und du weißt, ich schätze dich sehr. Ich schätze unsere Kollegen sehr und ich mag alle unsere Schülerinnen und Schüler. Und jetzt, wenn ich nur mal so drüber nachdenke, eigentlich gehe ich schon mit zwei weinenden Augen.
Ja, jetzt wird es dann sehr emotional. Wir hören hier auf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's aus der letzten Reihe. Noch ein bisschen Applaus für dich.
Das war Letzte Reihe. Der Podcast des Fördervereins der Vosbos Bad Tölz Wenn ihr dabei sein wollt, sprecht mich an im Schulhaus oder schreibt der Redaktion unter podcast@fossboss-badtölz.org. Bis dann!